Hallo und herzlich willkommen zu Jüdische Geschichte Kompakt. Wir freuen uns sehr, Sie heute zur ersten Folge unserer neuen, der bereits 18. Staffel unseres Podcasts begrüßen zu können, mit dem wir Ihnen einen Einblick in verschiedene Themenfelder jüdischer Geschichte und Kultur vermitteln wollen. Unsere aktuelle Staffel steht diesmal unter der Überschrift Geschichte und Geschichten der deutsch-jüdischen Diaspora. Und wir wenden uns darin einem Gegenstand zu, der schon lange ein Forschungsgegenstand am Moses-Mendelssohn-Zentrum ist und den Ihnen Miriam Rürup, die Direktorin des MMZ, in ihrer Einführung zur Staffel vorstellt. In den 4 kommenden Folgen werden wir uns diesem Thema nun auf ihr unterschiedliche Weise mit unseren GesprächspartnerInnen nähern. Mein Name ist Lutz Fiedler vom Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam und zusammen mit meiner Kollegin Lisa-Sophie Gebhardt werden wir die heutige Folge moderieren. Mit Atina Grossmann haben wir für unsere erste Folge eine überaus faszinierende Gesprächspartnerin gewinnen können, die gerade in den letzten Jahren mit wesentlichen Publikationen zu den Fluchtwegen und Emigrationserfahrungen der ca. 450.000 deutschsprachigen Jüdinnen und Juden hervorgetreten ist, die vor dem Nationalsozialismus, zuerst aus Deutschland, später aus Österreich und der Tschechoslowakei, geflohen sind. Doch was meint das Wort von der deutsch-jüdischen Diaspora in diesem Zusammenhang genau? Und wie unterscheidet es sich von Beschreibungen wie Exil oder Emigration? Darüber wollen wir mit Atina ebenso reden, wie über die verschiedenen Fluchtwege, die deutschsprachige Jüdinnen und Juden genommen und die unterschiedlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben. In welcher Art und Weise waren sie in der Lage, an ihrer vergangenen Kultur und Sprache festzuhalten und einen Teil des Verlorenen zu bewahren? Und wie gelang es ihnen, an neuen Orten Fuß zu fassen und Teil der Ankunftsgesellschaften zu werden?
Vielen Dank, lieber Lutz. Mein Name ist Lisa-Sophie Gebhardt und ich habe das Vergnügen, heute unsere erste Gesprächspartnerin vorzustellen, die viele von Ihnen kennen dürften. Atina Grossmann ist Historikerin und lebt in New York, wo sie seit vielen Jahren an der Cooper Union, einem privat geführten College, lehrt. Sie ist dort Distinguished Professor of History und hat sich früh auf dem Gebiet der Gender Studies einen Namen gemacht. Atina Grossmann hat zahlreiche Artikel und Bücher verfasst, von denen mehrere ausgezeichnet wurden, darunter auch zur deutsch-jüdischen Geschichte. Außerdem ist sie Mitglied des Fachbeirats unseres Projekts Geschichten der deutsch-jüdischen Diaspora. Wenn man dort mit Atina in Kontakt steht, hat man das Gefühl, sie sei eigentlich immer in der Welt unterwegs. Für Vorträge und Recherchen in Mumbai, Beirut, Marrakesch oder Los Angeles, während sie regelmäßig auch nach Berlin kommt. Von dort stammten ihre Eltern, die ihre Heimatstadt in den 30er Jahren verließen und sich nach mehreren Zwischenstopps in Asien schließlich in New York niederließen, wo Atina 1950 geboren wurde. Mit ihrem feinen Gespür für vergessene AkteurInnen und Orte nimmt sie seit mehreren Jahren die Exilorte von Jüdinnen und Juden im sogenannten globalen Süden in den Blick, die von der Forschung lang übersehen wurden. Dadurch und durch ihre Familiengeschichte erweist sich Atina Grossmann gleich in zweifacher Hinsicht als eine ideale Gesprächspartnerin, um die neue Podcast-Staffel zu Geschichten der deutsch-jüdischen Diaspora zu eröffnen. Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Zuhören. Liebe Atina, wir freuen uns riesig, heute mit dir die neue Podcast-Staffel zu Geschichten der deutsch-jüdischen Diaspora zu eröffnen, in deren Mittelpunkt die vielschichtigen Erfahrungen deutschsprachiger Jüdinnen und Juden nach ihrer Emigration oder Flucht sowie die ihrer Nachkommen stehen, zu denen du selbst gehörst. Bevor wir auf deine Familiengeschichte und eigene Forschung näher eingehen, dürfte es zunächst hilfreich sein, den ZuhörerInnen einen geografischen Überblick zu geben. Welche Räume schauen wir uns denn eigentlich an, wenn wir uns mit der deutsch-jüdischen Diaspora beschäftigen?
Die ganze Welt. Also die deutsch-jüdische Diaspora und die Orte, wo deutschsprachige Juden geflüchtet sind, gibt es tatsächlich überall auf dem Globus. Es gibt natürlich Orte und Länder, wo mehr hinkamen, aber von Japan bis Curaçao, von Buenos Aires nach Palästina, von Kalifornien nach Bombay, Teheran, Kenia. Also es ist wirklich eine absolute transnationale und multikulturelle, multinationale Diaspora, zumindest für eine bestimmte Zeit.
Also wichtig waren ja vor allem die USA, Argentinien, Großbritannien, Palästina, Israel. Aber du hast jetzt gerade schon mehrere Orte genannt, die man eher so als Transitorte verstehen würde. Und da ist ja die Forschung in letzter Zeit schon auch mehr dran. Das sind also Orte, die zunächst eher ja, marginalisiert waren, nicht so behandelt wurden, aber jetzt doch immer mehr auch in den Fokus treten. Auch weil sie ja für die Betroffenen ja in vielen Fällen absolut lebensrettend waren.
Du hast es ja schon gesagt, also die Länder, wo die meisten dann tatsächlich geblieben sind und sich angesiedelt haben, sozusagen, waren eben USA, Palästina, Israel, Argentinien, aber auch zum Beispiel Australien, Großbritannien. Das sind so die Orte, wo es wirklich eine Dichte und eine Langzeitansiedlung gab. Aber also, wie wir jetzt ist schon angesprochen worden, gibt es mittlerweile wirklich ein ganzes Forschungsfeld, das wir Global Transit genannt haben, was eben auch auf diese weniger bekannten Orte guckt, wo zahlenmäßig weniger Refugees, Flüchtlinge gelandet sind und noch weniger geblieben sind. Aber die gerade, weil sie Fragen aufstellen, Beispiel den Bezug zwischen Kolonialismus und jüdischen Flüchtlingen, dieses Forschungsgebiet, also Global Transit, das hat in meiner Sicht eine interessante Geschichte, also hat selbst schon eine Geschichte, eine Genealogie, wenn man will, 25 Jahre, 20 Jahre eben sich schon sehr verändert hat. Und das ist vielleicht so ein Prozess, in dem er also geguckt hat, die Erfahrung hauptsächlich von polnischen Juden, jetzt nicht deutschsprachigen Juden hauptsächlich, in der Sowjetunion, dass die größte Zahl der Überlebenden, der Shiri Tabletha, der tatsächlich in der Sowjetunion überlebt haben und dass das dann wieder eine sehr spannende und komplizierte Geschichte war, die dann von Sibirien bis nach Zentralasien ging. Und das waren große Zahlen. Das waren Hunderte von Tausenden. Und was ich irgendwie immer noch interessant finde und versuche auf verschiedene Weisen zu erklären, ist, dass wir relativ schnell nach diesem Schritt von einer Erweiterung des geografischen Fokus dann auf dieser anderen oft koloniale, also unter Kolonialherrschaft oder unter Quasi-Kolonialherrschaft in den Orten der Welt, die wir jetzt unter dem Rubrik, also Global South bezeichnen, dass wir relativ schnell dann darauf gesprungen sind. Und damit sind wir, das heißt so Historiker, die sich einerseits mit der Geschichte von deutschsprachigen Juden und andererseits mit Holocaust-Geschichte und beides beschäftigt haben, sind wir komischerweise wieder auf die deutschsprachigen Juden gekommen. Ich sage deutschsprachigen, weil das ist ja nicht nur deutsche Juden, sondern jüdische Menschen aus Österreich natürlich und dann auch aus der Tschechei vor allem. Und auch aus anderen Gegenden, Bukowina zum Beispiel. Ich denke, dass das auch mit pädagogischen und politischen Erfahrungen zu tun hat. Das ist sicherlich der Fall in den USA, aber nicht nur in den USA, dass unsere Studenten, unsere Zuhörer waren mehr und mehr Leute, die keinen europäischen Hintergrund hatten, die also nicht unbedingt eine genealogische oder auch einfach kulturelle Beziehungen nach Europa hatten und die selber eben andere Erfahrungen von Flucht und Displacement, Verfolgung, in manchen Fällen bis zu Genozid mit sich getragen haben. Und wir hatten das Bedürfnis, auch die anzusprechen und da also anzuknüpfen. Also dieser Blick auf jüdische Flüchtlinge im globalen Süden und auch in kolonialen Räumen hatte natürlich was zu tun mit der sogenannten Decolonization. Und
Aber
das, ja.
wenn ich sozusagen da einhaken darf oder nachfragen darf, diese Verschiebung, diese Perspektivverschiebung ist ja, wenn ich es richtig sehe, gleichzeitig ein Perspektivwechsel in der Forschung, aber für dich ja auch mit deiner Familiengeschichte verbunden. Also deine Eltern als deutsche Jüdinnen und Juden sind aus Berlin geflohen und haben sich in Teheran kennengelernt. Und durch die Auseinandersetzung mit dieser Biografie sind für dich Räume in den Blick geraten, wie Iran während des Zweiten Weltkriegs als
Ja.
Fluchtraum, aber auch Indien. Kannst du vielleicht sowohl zur Bedeutung dieser beiden Räume was sagen, aber vielleicht auch dazu, welche Bedeutung diese Räume in der Emigrations- und Fluchtgeschichte deiner Eltern gespielt haben?
Ja, also das ist natürlich richtig. Und das sind so, ja, so zwei Tendenzen, die zusammenkommen. Eben einerseits, und das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern mehr allgemein, eine Öffnung zu Familiengeschichte als Geschichte. Ich bin darauf gekommen, weil ich diese Forschung über die polnischen Juden in der Sowjetunion gemacht habe. Die Tatsache war, dass man folgt eben den Archiven und man folgt dem Forschungsweg. Und so kam ich dann nach Zentralasien. Und in Zentralasien kam ich hauptsächlich durch die Akten der Joint, also der American Jewish Joint Distribution Committee, die dort versucht hat, Hilfspakete zu schicken, so dass zumindest der Teil der polnischen Juden, die eine Chance hatten zu überleben, weil sie nicht unter Nazi-Herrschaft waren, tatsächlich unter diesen sehr, sehr, sehr schwierigen Kriegsbedingungen also Kriegszeitbedingungen in Zentralasien überleben konnten. Und da habe ich zum ersten Mal entdeckt, das war so 2012 vielleicht, dass diese Aktion von der Joint, dass die tatsächlich aus Teheran kamen. Also, dass die das Hauptquartier von der Joint für diese Hilfspakete und überhaupt Kommunikation mit diesen, also wirklich mehreren hunderttausend polnischen Juden, die während des Krieges in Zentralasien waren und versucht haben zu überleben, nicht alle haben überlebt. Dadurch bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, dass diese für mich immer sehr spannende und auch aufregende Geschichte meiner Eltern in Persien auch eine sehr direkte Verbindung zu dieser anderen, viel größeren Geschichte darstellte. Damit habe ich angefangen, diese Berge von Familienpapieren und Briefen und Telegrammen und Fotos und auch Objekte, mit denen ich aufgewachsen bin, anders zu sehen. Und so fing das an und das kam dann also irgendwie, ja, praktischerweise auch in so einen Moment, wo tatsächlich die Interesse an Global Transit und an diesen anderen Orten nicht nur bei mir, aber auch anfing, sondern bei anderen, vor allem auch mit dem Projekt von Simone Lessig im Deutschen Historischen Institut in Washington. Die persönliche Geschichte, auf die kann ich natürlich jetzt auch eingehen. Das ist eine nicht typische, aber vielleicht typisch, indem es zeigt, wie viele extrem unterschiedliche, zum Teil zufällige Erfahrungen, also diese deutschsprachigen Flüchtlinge, jüdische Flüchtlinge hatten. Denn Iran im Gegensatz zu Indien war kein Immigrationsziel für viele. Meine Mutter kam aus Friedenau, aus einer Familie, die schon also ganz lange in Deutschland angesiedelt waren. Mein Vater kam aus einer mehr vielleicht typischen Berliner jüdischen Familie aus Wilmersdorf und dann Charlottenburg. Sein Vater war in Mieszkowice geboren, also damals direkt an der Grenze von den drei Kaiserreichen und heute natürlich Polen. Und meine Mutter wollte immer, also war schon von Jugend, also sehr früh fasziniert vom Orient. Und sie wollte unbedingt Orientalistik studieren. Das wäre ihr Traum gewesen. Aber das war dann natürlich, als sie dann so alt geworden war, wo sie hätte studieren können, war das absolut nicht mehr möglich. Sie ist ja schon vor ihrem Abitur von ihrer Schule in Friedenau abgegangen, schon vor 33, weil der Antisemitismus in der Königin-Luise-Schule in Friedenau schon damals so unerträglich war. Sie hat ein externes Abitur gemacht, darauf war sie sehr stolz und wurde dann gezwungen, in die Familienapotheke zu gehen und da zu arbeiten, was absolut nicht ihr Talent oder ihre Interesse war. Mein Vater, kam aus einer Familie, die relativ gut situiert war und war schon immer sehr politisch interessiert und war dann eng verbunden, obwohl er nie offiziell Mitglied war, mit der KPD und hat mit der Roten Hilfe gearbeitet. Und deswegen war es besonders dringend, dass er relativ früh aus Deutschland flüchten musste. Und da kommt wieder der Zufall, der vielleicht nicht ganz ein Zufall war, weil Berlin in der Weimarer Zeit tatsächlich ein transnationaler Ort war, wo sich gerade Studenten aus Persien und Indien gefunden haben und dort studiert haben. Und aber auch eine Welt, wo es Geschäftsbeziehungen gab. Also ob das Teppichhändler waren oder Ingenieure, die an der Eisenbahn, der transiranischen Eisenbahn gearbeitet haben. Also das war Iran und auch Indien waren jetzt nicht irgendwelche völlig exotischen Orte, von denen man keine Vorstellung hatte. Ob das wie bei meiner Mutter, die dann versucht hat, also Farsi zu lernen, mit persischen Studenten. Oder im Falle meines Vaters, der nun zufälligerweise also eine schon ziemlich lange Beziehung mit einer armenischen Frau, Anna Amerian oder Amirov, kam immer darauf an, in welchen Kreisen sie gerade war. Er war ihr Scheidungsanwalt. So haben sie sich kennengelernt. Und die aus Teheran kam, aber in Berlin lebte mit einem jungen Sohn. Und die waren lange ein Paar. Und dann hat diese Anna Amerian gesagt, also ja, dann reisen wir einfach zu meiner Familie. Und so hat er das Visum gekriegt, um nach Iran zu fahren. Und für ihn war das schon klar, dass das jetzt eine Immigration ist. So kam er nach Teheran, Anfang 35, also sehr früh. Meine Mutter kam auch 1935, etwas später. Und für sie war das tatsächlich die Erfüllung eines Traums. Sie war in dem Sinne schon vorbereitet. Sie konnte schon also einigermaßen die Sprache. Und hatte eben diese Erfahrung als Apothekerin bzw. als Apothekenlehrling und konnte so ein Visum kriegen. Also so kamen diese zwei Menschen, die also die Welt von Wilmersdorf-Charlottenburg und die Welt von Friedenau hätten sich nicht getroffen. Also die Welt der linken Intellektuellen, Künstler, KPD-nahen, jüdischen kosmopolitischen Milieu in Berlin hätte sich nicht mit einem Apotheker in Lehrling in Friedenau zusammengefunden. Und ja, und dann haben die sich in Teheran kennengelernt und meine Mutter, die dann nicht mehr als Apothekerin arbeiten wollte und dann tatsächlich als mehrsprachige Sekretärin, unter anderem auch im Gerichts-, also Palais de Justice, wie es hieß, auf dem Briefkopf von Iran zu arbeiten.
Aber deine Eltern sind dann von Teheran aus über Indien und du hast vorhin schon gesagt,
Ja,
dass
naja,
Indien in.
da gehen die Geschichten auseinander. Das sind wirklich komplizierte und, wie gesagt, einerseits idiosynkratische, individuelle Geschichten, die aber ein Gesamtbild von den 30er und den 40er Jahren und auch der geopolitischen Situation, gerade in Iran, Indien, ein Bild. Die Frage ist, wie viel? Das kommt ein bisschen drauf an, wie man jüdisch identifiziert. Das ist immer eine Frage, wenn man über diese Diaspora redet. Das ist natürlich ein sehr breites Feld von sehr frommen Juden bis hin zu Leuten, die sich überhaupt nicht als jüdisch verstanden haben, bis sie von den Nazis so designiert worden sind. So, Indien war schon ein Ort, wo Flüchtlinge landen konnten. Indien war natürlich Teil des britischen Imperiums und der größte, der wichtigste Teil. Und es gab also Möglichkeiten, da einzuwandern. Einerseits wieder wegen Geschäftsbeziehungen. Und man konnte als Vertreter von deutschen Firmen dorthin kommen oder eben auch gerade als Ärzte zum Beispiel oder als Ingenieure. Bei meinem Vater war das aber anders, weil er war eben in Teheran und im Gegensatz zu meiner Mutter, die sehr glücklich den Rest ihres Lebens in Teheran verbringen wollte. Also es war für ihn interessant und exotisch, aber letztendlich auch kein Ort für einen Berliner Rechtsanwalt. Und deswegen hatte er dann es geschafft, 1941, endlich durch seinen älteren Bruder, hat er dann ein Affidavit gekriegt, und das Affidavit brachte dann auch ein Visum nach USA, und das amerikanische Visum brachte ihm auch dann ein Transitvisum durch Indien. Tatsache war, diese Fahrt fand statt, aber erst im August, September 1946 und nicht wie geplant im Mai 41. Und nach einer sehr langen Trennung von meiner Mutter und auch eben wie der Fall in eigentlich allen Gebieten, die Großbritannien gehörten, und vor allem in den Kolonien, Internierung als Enemy Alien, als Deutscher, trotz der Identifizierung als Jude. Er fuhr los und kam an die Grenze. Das war damals Quetta, heute ist das Pakistan, und wurde sofort verhaftet. Und das war dann der Anfang von langen Jahren, also bis nach Ende des Krieges in britischen Internierungslagern. Und dann hat er noch ein Jahr in Bombay verbracht, wo er für die Jewish Relief Association in Bombay gearbeitet hat, die wiederum auch an dieser Hilfsaktion für die polnischen Juden in Zentralasien beteiligt war. Also diese ganzen Stränge kommen zusammen. Und dann das Ende dieser Transitgeschichte kommt dann Anfang 47, also Februar 47. Als mein Vater endlich nach einer langen Briefkampagne meine Mutter überzeugt hat, doch ihn wiederzutreffen in New York. Sie ging dann am 2. Dezember 1946, verließ sie Teheran, und ich weiß das Datum genau, weil es ein für mich sehr, sehr bewegendes Foto gibt, wo sie am Flughafen in Teheran steht. Und mich interessiert jetzt auch sehr, was hat meine Mutter, die 11 Jahre in Persien war und die mit einem Koran in ihrer Tasche losgefahren ist aus Teheran, nicht weil sie muslimisch werden wollte, aber weil das für sie ein ganz wichtiger Souvenir sozusagen ihrer Zeit war.
Du hast gerade schon den Koran erwähnt. Auch wenn du Vorträge hältst, du zeigst da gern Objekte aus deinem eigenen Familienarchiv, was großartig ist. Und wir wissen ja auch, dass eben gerade diese persönlichen Erinnerungsträger für die Menschen große Bedeutung hatten, die sie dann mitgenommen haben. Du hast, glaube ich, sogar mal gesagt, teilweise größere Bedeutung aus diesen Transitorten als aus Deutschland. Magst du ein Objekt aus deinem Familienarchiv einmal vorstellen, sei es der Koran oder ein anderes Objekt, und da für dich vielleicht die Bedeutung auch einordnen? Du bist einerseits die Tochter deiner Eltern und du bist aber auch Historikerin und arbeitest mit diesen Objekten. Welche Rolle spielt das für dich?
Objekte sind immer mehr ein wichtiger Teil der historischen Forschung, also, material objects. Und ich bearbeite und zeige gerne bestimmte Objekte. Und das eine ist tatsächlich dieser Koran, der klein ist und sehr, sehr, sehr schön. Also, es ist ein wunderschöner, also so wie handgeschriebener Text. Und meine Mutter hat den also mitgebracht, und sie hat natürlich andere Objekte, wunderschöne Kleider, Schuhe auch gebracht. Also viel hatten sie nicht mehr. Also das waren jetzt nicht diese Flüchtlinge der 30er Jahre, die also mit ihren großen Lifts, mit den Steppdecken und dem Porzellan und auch ganze medizinische Einrichtungen es geschafft haben, dann nach USA zum Beispiel zu fahren. Das andere Objekt, das mein Vater die ganze Zeit mit sich trug, ist eine Freitagabend-Zidur mit Kommentar von Joachim Prinz aus Berlin. Und was an diesem Objekt besonders spannend und bewegend ist, sind also zwei Sachen, nämlich da waren zwei Stempel, und ich habe erst so instinktiv gedacht, oh, das muss irgendwas von den Nazis sein. Und dann, als ich geguckt habe, habe ich gesehen, nein, passed by the censor, Quetta, 1941. Also, die haben gedacht, das ist irgendwie ein Code. Also, die hatten keine Ahnung, diese paar Beamten da an dieser verlassenen Grenzstation in Quetta, was das sein sollte, und fanden das natürlich extrem suspekt und haben gedacht, das ist gefährlich, und mussten sich erstmal überzeugen, dass es wirklich ein religiöses Objekt ist. Also, das war das eine. Und das zweite ist, dass drin war eine kleine Visitenkarte mit dem Namen meiner Großmutter, Gertrud Grossmann. Und hinten auf dieser Visitenkarte war eine Segnung für ihren Sohn, der nun auswanderte. Und ja, und das sind so zwei Objekte aus der Familiengeschichte, die für mich wirklich dieser Strang der Erfahrung und den Schatten von dem, was dann nicht nur Flucht, sondern eben von Holocaust und Vernichtung wurde. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben dieser Koran, der zu der multikulturellen Erfahrung und der Faszination und der Liebe auch für Iran, also in dem Sinne eben auch für was in Weimar schon als, oder also schon vorher auch in der deutschen Orientalistik und in der deutsch-jüdischen Orientalistik natürlich als Orient betrachtet worden ist. Und das sind so für mich also zwei symbolische Objekte.
Es ist wirklich hochspannend und ja, wirklich sehr, sehr aufregend und auch dramatisch. Und ich würde gerne aber vielleicht auf diesen Freitagabend-Sidur von Joachim Prinz eingehen. Und zwar nicht direkt auf das Objekt selbst, sondern auf den Sidur als ein Symbol dessen, was man mitnimmt. Und eigentlich darüber, davon ausgehend fragen, was das eigentlich bedeutet hat für deutsche Jüdinnen und Juden, das Land zu verlassen und etwas von der eigenen deutsch-jüdischen Erfahrung mitzunehmen an die Orte, an denen man ankommt. Also gewissermaßen den Bogen schlagen zu dem Milieu, in das dann deine Eltern hineingekommen sind, in New York, in der Upper West Side. Wie hat man sich das vorzustellen, diese Räume, die sich deutsche Jüdinnen und Juden in den Ankunftsorten geschaffen haben?
Ich glaube, also wo ich mich da so einmische, wenn ich einerseits meine persönliche Erfahrung als Kind auf der Upper West Side, die zu Hause also wirklich nur Deutsch sprach, die in den Freundeskreis meiner Eltern erlebt habe, als fast ausschließlich andere, also Refugees, wobei ich genau das, also das wurde schon vorher erwähnt. Eine ganz wesentliche Subgruppe dieser Gruppe waren genau die Freunde aus Teheran. Also diese Beziehungen, die wiederum, also wirklich alles deutsche oder österreichische Juden waren, aber die man nicht aus dem sogenannten Zuhause kannte, sondern die wirklich so sehr, sehr enge Freundschaften, die sich über die Jahre im Transit entwickelt hatten. Also ich bin in diesem Milieu aufgewachsen und meine religiöse Erziehung fand statt im Rahmen einer Synagoge Congregation Habonim, die von also deutschen Juden gegründet worden ist. Die war auf der Upper West Side. Sie hatte auch eine Zweigstelle in Kew Gardens in Queens. Das war ein anderer Stadtteil, wo sich viele deutsche Juden versammelt haben. Und ja, das war eben eine Welt, wo man den Aufbau jede Woche gelesen hat, wo mein Vater ins Café Eclair ging, weil er dort seinen Stammtisch hatte, wo eben Deutsch gesprochen worden ist. Mein Vater war dann, wie gesagt, er war ein Jurist gewesen und hat dann sich als Wiedergutmachungsanwalt oder wie wir heute sagen würden, Restitutionsanwalt eine Praxis aufgemacht. Ich glaube, worauf ich immer insistiere und warum ich mich auch so gegen diese Bezeichnung Exil wehre, ist, dass oft wird das verstanden als eine Welt von Nostalgie. Also ich habe das nicht so erlebt. Nostalgie bedeutet im gewissen Sinne, dass man irgendwie diese Vorstellung hat, es könnte wieder sein. Right? Also sie hatten eine Erinnerung an eine Zeit, die sie genau wussten, war total und völlig kaputt und zu Ende. So haben sie das verstanden. Und damit war auch diese Erinnerung, konnte nie also unkontaminiert nostalgisch sein, weil sie natürlich immer schon beinhaltet das Wissen über das, was passiert war. Und deswegen auch Also mein Problem mit dem Wort Exil, weil es irgendwie, so wie es meistens benutzt wird, andeutet, dass man wieder nach Hause gehen will. Man ist im Exil und wartet darauf, dass man wieder zurückgehen kann. Vielleicht in eine veränderte, aber dennoch Heimort. Und das war natürlich der Fall, zum Beispiel für vor allem nicht-jüdische, aber auch manche jüdische, oft politisch aktive Menschen, also wie Bertolt Brecht, Thomas Mann, also Anna Segers, also man kann sich diese Namen kennt man, für die das Wort Exil vielleicht wirklich zutrifft. Aber für die große, große Mehrheit der deutschsprachigen jüdischen Refugees, das war kein Exil. Das war die Suche nach einem neuen Ort, wo sie dann letztendlich wieder zu Hause waren.
Aber vielleicht würde ich da sozusagen direkt nochmal nachfragen, inwiefern existierte denn in der Zeit ein Selbstverständnis davon, dass man eine Art eigene kollektive Gruppe ist? Du erwähntest ja gerade den Aufbau und der scheint ja so etwas wie der Kern eines transterritorialen Netzwerks zu sein.
Ja.
Also welche
Ja.
Rolle kam dieser Zeitschrift zu und welches Bewusstsein haben deutsch-jüdische Flüchtlinge geteilt?
Man kann von einem Kollektiv reden und man kann natürlich auch es auf die großen Unterschiede in diesem Kollektiv hindeuten. Das ist alles so eine Frage, wo will man das Gewicht legen? Weil also die wohlhabenden, also deutschen Juden, die dann auf, zum Beispiel auf der Upper East Side gelandet sind, waren völlig anders als die eher aus ländlichen Gegenden, mehr orthodoxen, ärmeren Refugees, die zum Beispiel in Washington Heights im Norden von Manhattan gelandet sind. Und dann wiederum anders als diese so bürgerlichen, intellektuellen, professionellen, also Ärzte, Anwälte, Sozialarbeiter, wie auch immer, Menschen, die ich in meiner Welt erfahren habe. So, ich glaube, die kollektive Erfahrung war erstmal natürlich der Zusammenbruch einer Welt und die Weimarer Republik, in der sie gelebt haben und meinten, das sei ihr Zuhause. Ja, also es gab schon so diese berühmte kulturelle, also Überheblichkeit, also ja, keine Comicbooks, kein Chewing-Gum, kein Fernsehen, also man sollte Französisch lernen und auch vielleicht ein Musikinstrument. Aber andererseits, also was mich wirklich auch fasziniert, ist eben genau diese zweite Generation, die zum größten Teil sich absolut assimiliert hat. Es gibt natürlich die Historikerinnen und Historiker, also Marian Kaplan und ich sind vielleicht zwei gute Beispiele da, die aus dieser Welt kamen, obwohl Marian aus New Jersey kam und ich aus New York, und die uns in sehr unterschiedlicher Weise mit der Geschichte beschäftigt haben. Aber es ist eigentlich die Ausnahme. Und also dieses Gefühl von, ach, es gibt eine Tradition oder es gibt eine Legacy, wie das Leo Baeck-Institut früher sehr zu meinem Ärger immer gesagt hat, weiterzutragen, das habe ich absolut nicht erfahren. Also wir hatten alle diesen Hintergrund irgendwie und wir waren völlig uninteressiert daran. Es war Teil unseres Lebens zu Hause und wir waren froh, wenn wir in der Schule waren und damit nichts zu tun hatten. Und es ist nicht, dass wir die Geschichten nicht wussten. Also das waren Eltern, die doch sehr oft viel erzählt haben. Wir lebten mit den Objekten, mit den Geschichten, mit den Freunden, mit der Sprache. Wir sind dann hereingewachsen in diese soziale Veränderung und den sozialen Aufruhr der 60er Jahre. Und interessanterweise sind wir damit mehr unamerikanisch geworden in dem Sinne unserer Eltern. Das heißt, wir waren nicht konventionell. Wir waren also kulturell interessiert, selbst wenn es Bob Dylan war und nicht also die Dreigroschenoper. Und das war eigentlich für natürlich nicht alle, aber in meinem Fall und auch nicht nur in meinem Fall, brachte das eine Art Eine interessante Verbindung. Und dann kommt dazu, und da sind wir wieder bei dem Thema Global Transit, dass das auch eben tatsächlich unterschiedlich war. Und diejenigen, so wie ich, wo es eine lange Transit, Zeit gab, die eben sehr, sehr wichtig war.
Ja, das ist sehr interessant, dass du das auch nochmal so betonst. Genau deshalb sind wir auch so dankbar, dass du ja im Fachbeirat bist des Diaspora-Projektes. Könntest du einmal erzählen, wie ging das eigentlich los, das Diaspora-Projekt, und wie warst du oder bist du jetzt auch involviert?
Also ja, ihr kamt auf mich zu, weil ich eben zu diesem Thema schon relativ viel geschrieben und erzählt hatte. Was ich sehr wichtig finde, ist genau dieser Begriff von Diaspora, der selber ja also ein Thema für sich ist, wie man das, wie man das interpretiert und die vielen also Assoziationen, dass das so ein Begriff hervorruft. Einerseits natürlich also religiöse in Bezug auf das Judentum, aber und andererseits, weil der Begriff jetzt eben auch sehr transnational benutzt wird für andere Diaspora, ob aus, Südasien oder aus allen Ecken der Welt. Da zeigt schon, dass es einen Versuch geben soll, sich auch mit vergleichenden Themen nicht unbedingt direkt zu beschäftigen, aber die anzusprechen und zu verstehen, dass das auch alles innerhalb eines Frameworks von Vergleich erforscht werden kann und meiner Meinung nach soll. Und dafür ist, glaube ich, die Zeichnung Diasporas sehr hilfreich und auch weiterführend für die Forschung. Und ja, und dass genau also da der Anspruch ist, eben ja sehr wohl diese wichtigsten Orte zu untersuchen und auch also relativ knapp zusammenzubringen, sodass es nicht nur also viele unterschiedliche Bücher und Artikel zu bestimmten Themen gibt, sondern tatsächlich eben auch ein Überblick, die Möglichkeit, auch Objekte vorzustellen, und so weiter. Und dass das eben nicht nur auf diese Hauptorte guckt, aber genau auch auf Orte, wo zum Beispiel relativ viele, also prozentual gesehen, deutschsprachige Juden landeten. Und was ich besonders interessant finde und was ich denke und hoffe, fließt in das Diaspora-Projekt rein, ist, dass mittlerweile gibt es Historiker und Historikerinnen, die selber aus diesen Orten kommen und die jeweiligen Sprachen und Kulturen und Geschichten kennen und die dieses Thema der Refugees, dass die den Blick auch anders drehen können. Ich habe in meiner eigenen Arbeit, ich versuche immer auf das Thema Begegnung zu achten. Das ist so mein methodologischer Anspruch. Und das finde ich besonders wichtig und spannend.
Genau, gerade weil du das jetzt sozusagen so ausführlich beschrieben hast, wie sich die Forschung entwickelt, wäre das, finde ich, schon noch mal eine Frage, was du glaubst, wie es kommt, dass gerade in unserer Gegenwart diese Fluchterfahrung auf so ein breites Interesse stößt, bei unterschiedlichen Bevölkerungen, unterschiedlichen Historikerinnen und Historikern. Und vielleicht auch damit verbunden die Frage, welches Erkenntnisinteresse oder welche Erkenntnishoffnung sich damit verbindet, was du glaubst, warum das gerade jetzt nochmal ja auch für dich selbst so ein relevantes Thema geworden ist.
Ja, also für mich persönlich war es ein relevantes Thema. Einerseits, weil ich einfach meinen Forschungsweg gegangen bin. Also der Wunsch und auch die Notwendigkeit, mit meinen sehr diversen und vor allem sehr viel ostasiatisch und südasiatisch, aber auch aus dem Nahen Osten und aus Latein- und Südamerika stammenden Studenten eine Verbindung zu finden und damit diese Themen, die vielleicht als irgendwie eurozentrisch verstanden worden sind und die also irgendwie nichts mit ihrer, wie immer gesagt wurde, Lived Experience, ihrer Lebenserfahrung direkt zu tun hatten. Es gab einen sehr, meiner Meinung nach, gut begründeten Protest dagegen, dass sie eben immer wieder Geschichten lernen sollten und mussten, die eigentlich mit ihrer sehr reichen und komplizierten und vielfältigen historischen Erfahrungen oder auch Geschichte, was zu tun, nicht, also erstmal anscheinend nichts zu tun hat. Also für mich war das sehr, sehr wichtig. Dazu kam natürlich auch ein weiteres und dringenderes Bewusstsein überhaupt der Frage von Flüchtlingen. Das wurde wahrscheinlich ja, besonders präsent ab 2015 mit der Flüchtlingskrise. Und das kam dann wiederum für USA in die Jahre der ersten Trump-Administration und also die gezielten Angriff auf Refugees und Immigranten, das natürlich jetzt noch viel extremer wird. Historiker sind immer beeinflusst durch die Ereignisse der Gegenwart und das ist heute nicht anders. Es ist ein sehr, also spannender Moment. Ich glaube, es gibt viele neue Möglichkeiten, auch zu denken, es gibt noch so viel Material, was überhaupt noch nicht, also gefunden worden ist oder durchstudiert worden ist. Und wir müssen nur sehen, dass wir diese Gespräche offen halten, was nicht einfach ist, aber das muss eine Priorität für uns sein, wenn wir diese wissenschaftliche Untersuchung zu Diaspora ernst nehmen wollen.
Ja, absolut. Also das geht uns im Projekt auch so, dass wir immer wieder das Gefühl haben, es ist so aktuell, es ist so relevant. Wir beenden diese Podcast-Folgen immer mit einer, ja, Abschlussfrage. Und zwar würden wir gerne wissen, ob es, wenn du jetzt an deine Familiengeschichte denkst, deine Forschung oder an diese deutsch-jüdische Diaspora, gibt es vielleicht einen Ort, den du den ZuhörerInnen, die ja hier in Deutschland allerdings sind, müssen wir dazu sagen, den du ihnen empfehlen kannst, wo sie vielleicht die Folge nachhören, den sie erkunden können, mit Blick auf das, worüber wir heute gesprochen haben.
Ja, vielleicht einerseits in der Mensa der Universitäten, also wo es dieses Gewimmel von unterschiedlichen Gruppen und Nationalitäten und Kulturen gibt. Oder ja, also in einem Café in Nähe von, also Tansinstraße, Kudamm, also wo das Hindustan-Café war, da, was wirklich das Zentrum von deutsch-jüdischem Leben war, Kultur, Geschäft, Kommerz und auch diese Vermischung von Nationalitäten, die es schon in den 20er Jahren gab.
Vielen Dank, lieber Tina. Dann schicken wir dir viele Grüße nach New York und hoffen, wenn du das nächste Mal in Berlin bist, dass wir uns dann vielleicht ja auch genau dort wiedersehen.
Vielen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr spannend, sehr interessant und ich glaube auch sehr wichtig, dass viele jetzt die Möglichkeit haben, das nochmal nachzuhören.